Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden?
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub-Podcast. Wir, das sind
Alex
und Maria, sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt das Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass man das unbedingt entdecken, lesen oder wiederlesen sollte. Und dann schauen wir mal, ob der andere davon zu überzeugen ist. Und wir starten mit der einfachen Frage. Alex, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Henry James The Turn of the Screw, eine Schauergeschichte, eine der berühmtesten der englischsprachigen Literatur. Auf Deutsch unterschiedlich übersetzt, aber inzwischen meistens die Drehung der Schraube. Aber gibt auch schon ganz andere Übersetzungen.
Da reden wir nachher noch drüber.
Reden wir noch das drüber. Das ist eine Redewendung im Englischen, The Turn of the Screw, und das gibt es im Deutschen so nicht. Mhm. Und ja, der Autor Henry James, ich weiß nicht, wie bekannt der so im deutschen Publikum ist. Für mich war er dem Namen nach bekannt. Ich wusste es so, einer der großen Klassiker, hatte aber eigentlich nie was von dem gelesen. Henry James ist geboren 1843, gestorben 1916, so an der Schwelle zwischen dem Realismus des 19. Jahrhunderts, so das Fontane-Zeitalter, wenn man will.
Balzac
natürlich, war ein großer Held von ihm, und ragt aber noch so rein in die Moderne, so in die Kafka-Zeit, und so an der Schwelle bewegt sich das. Und ich finde, das merkt man auch in unserer Erzählung dann. Er ist geboren in eine sehr reiche Familie in New York. Sein Vater und seine Mutter kamen beide aus Unternehmerfamilien. Das hat man daran gemerkt, dass sie sich ums Geldverdienen keine Sorgen machen mussten. Sein Vater war so ein Philosoph, Theologe, hieß wie er auch Henry James, Henry James Senior, und war so ein Mystiker, hatte auch eine lebenswendende Geistererscheinung einmal, ganz interessant, wo er da den Eindruck hatte, er saß am Feuer und eine gruselige Gestalt unsichtbar sei mit ihm im Raum gewesen, und daraus entwickelt sich dann für ihn eine ganz neue spirituelle Suche. Und dieser Henry James Senior, der hat seine Familie eigentlich durch ganz Europa geschleift. Schon ein Jahr nach der Geburt von Henry James hat die ganze Familie mit rübergenommen. Und dann waren sie erst in Großbritannien, dann waren sie in Paris, in London, in Genf. Und Großteil seiner Kindheit hat Henry James in französischen Landen verbracht und sprach fließend Französisch. Hat auch Deutsch gelernt, weil er auch eine Weile in Bonn war, also so richtig polyglott. Und als er dann selber Schriftsteller wurde, hat er auch die größte Lebenszeit so weitergelebt eigentlich. Reisend durch Europa als Amerikaner. Ab und zu musst du dann mal so zurück, wenn er irgendwie Kohle brauchte.
Gerne auch Italien dann.
Italien hat er sehr geliebt, genau. Und war aber auf jeden Fall immer auf Reisen. Und ein großes Thema seiner Literatur ist eigentlich immer wieder auch Amerikaner in Europa. Du hast dich ja jetzt, hast du mir erzählt, ein bisschen auch mit anderen Romanen von ihm beschäftigt. Erzähl doch mal kurz, Washington Square hast du, glaube ich, jetzt gelesen. Ne?
Ja, das spielt in New York. Aber da spielt diese viktorianische Zeit rein, dieses Gehorchen, diese Unterordnung kennen wir ja auch ein bisschen bei Jane Austen. Was ich meine, ist Portrait of a Lady.
Stimmt, der spielt auch.
Da ist eine Amerikanerin, die nach Italien kommt. Mhm. Und da die ganzen Konventionen, da gibt es viele Missverständnisse und Scheitern.
Mhm. Ja. Genau, also dieses Thema beschäftigt ihn, weil er selbst als Amerikaner, und fühlt er sich so ein bisschen, Amerika ist die neue Welt, das ist so die Unternehmerwelt, und in Europa, das sind so die alten Adligen, aber auch alles ist schon ein bisschen dekadent, so, das ist so ein bisschen diese knifflige Situation.
Jedenfalls war es vielleicht auch der Grund, warum er dann überhaupt wieder nach England zurück ist und umgesiedelt ist.
Was meinst du, war der Grund?
Ja, dass er sich dort viel eher als Engländer wieder naturalisieren wollte, als in dieser amerikanischen Geld. Mhm. Ja. Kapitalismus-Metropole zu bleiben.
Wobei er ganz gut davon gelebt hat, glaube ich, von dem Geld, was er sie erbracht hat. Gell? Genau, sein erster großer Erfolg, den hat er 1878 veröffentlicht. Das war der Roman Daisy Miller. Und dann so das erste Meisterwerk ist eben Portrait of a Lady. Das wird normalerweise so als sein erster richtig literarischer Knaller gesehen, 1881. Und in der Literaturwissenschaft sagt man so ein bisschen, dass seine Texte in drei Phasen eingeteilt werden können. Die ersten sind in einer im Frühwerk in einer ganz realistischen Erzählweise geschrieben. Romane, die sich sehr direkt, sehr gut lesen lassen. Und häufig junge Frauen sind die Protagonistinnen seiner Romane.
Überwiegend.
Und das sind Texte, die eigentlich auktorialen Erzähler haben und so ganz klassisch in diesem klassischen, in dieser klassischen Romanwelt und Erzählweise sich bewegen. Und dann kommt das Mittelwerk, in dem auch unsere Erzählung sitzt. 1898 ist The Turn of the Screw geschrieben, in dem sich das jetzt mehr psychologisiert und viel perspektivischer wird. Also die Geschichten werden jetzt nicht mehr so aus so einer bequemen Vogelperspektive erzählt, sondern durch die Brille der handelnden Person. Und dadurch wird natürlich auch immer unklarer, ob man der vertrauen kann.
Also vieldeutiger,
genau, das werden wir auch erleben. Und im Spätwerk wird es dann nochmal anspruchsvoller, weil sich seine Sprache wird immer idiosynkratischer, also immer spezieller, immer eigentümlicher, Satzungetüme über mehrere Seiten, so wie wir es vielleicht von Thomas Mann im Deutschen kennen. Und dafür wird er aber auch sehr bewundert. Also eine ganz komplexe Sprache. Und ich habe tatsächlich Turn of the Screw im Englisch gelesen und das war so echt am Rande dessen, was ich noch hinbekommen habe, obwohl das noch nicht das letzte Level an Henry James ist. Also das lässt sich nochmal steigern. Seine großen Romane am Ende sind Wings of the Dove 1902, The Ambassadors und Golden Bowl. Ambassadors habe ich mal versucht, die Gesandten auf Deutsch. Ist im Hansa Verlag vor ein paar Jahren mal übersetzt erschienen. Ich bin gescheitert, ich wusste nicht, was der von mir will. Okay. Das war schon, auch im Deutschen war die Syntax echt. Also kann man sich mal als Ziel setzen, wenn man will.
Bevor es gleich weitergeht, eine schnelle Info zum Podcast. Im August machen wir eine kleine Sommerpause und sind dann im September wieder für euch da. Für den Herbst haben wir uns 4 richtig spannende Klassiker vorgenommen, darunter auch eine erst vor kurzem wiederentdeckte Autorin und einen afrikanischen Autor. Und zu jedem der Bücher wird es auch eine Online-Leserunde geben, in der ihr das Buch gemeinsam mit anderen lesen und diskutieren könnt. Wenn du neugierig bist, was im Herbst auf dich wartet, dann schau doch gerne auf klassikerclub.de vorbei und trag dich dort am besten gleich für den Newsletter ein, dann bist du immer auf dem Laufenden. Und jetzt zurück zu Henry James.
1898 schreibt er jetzt unsere gruselige Erzählung, die ein bisschen untypisch ist, weil wir nicht die, sag ich mal, junge Frau auf der Suche nach der Liebe haben oder irgend sowas in Europa, sondern wir haben eine junge Frau trotzdem, aber es ist alles eben ein bisschen gespenstisch und schaurig. Es ist eine 20-jährige junge Dame, Tochter einer Pfarrersfamilie, kein Zufall, wie ich glaube, in dieser Erzählung. Und die tritt ihre erste Stelle an, meldet sich auf die Annonce eines reichen Junggesellen, der 2 Kinder zu erziehen hat. Und diese Kinder aber, Maria, sind nicht seine eigenen.
Naja, und zu erziehen würde ich jetzt schon mal gleich verneinen, weil er muss für sie aufkommen. Und mit der Erziehung hat er nichts zu tun und hat es auch nicht.
Ja, er möchte nichts damit zu tun haben, ne? Das will er delegieren.
Ja,
genau. Diese beiden Kinder sind sein Neffe und seine Nichte von seinem Bruder, der gestorben ist und dessen Frau offensichtlich auch, worüber übrigens nichts gesagt wird, wie mir auffällt, die Mutter.
Beide sind nie gestorben.
Ja, und es sind also Vollwaisen und er hat sie, ja, man muss fast sagen, abgeschoben auf so ein Landhaus. Er selbst wohnt in der Stadt und möchte also jetzt jemanden finden, der sich da komplett um die Kinder kümmert und, wichtige Bedingung, ihn nie mit irgendetwas behelligt. Also sie kommt in dieses Haus, spricht bei ihm vor und es wird auch direkt gesagt, dass sie hingerissen ist. Also er muss ein ganz beeindruckender, charmanter Mann sein und sie bekommt große Augen, so ein bisschen die Unschuld vom Lande, die ganz beeindruckt ist von diesem Gentleman. Und
sie nimmt den Job an, um sich vor ihm zu beweisen.
Ja, sie hat so einen Ehrgeiz. Das kommt auch, ja, so ihr erster großer Job.
Für ihn.
Für ihn. Ja, spielt schon eine Rolle. Und sie reist also auf diesen Landsitz. Eine Frage könnte man sich stellen, was war denn vorher mit den Kindern? Waren die da alleine?
Wahnsinnig.
Dann,
das ist ja ein durchgehendes Modell. Er hat immer jemand dann, wenn einer ausfällt, ja, muss ein Nachfolger.
Und die letzte inzwischen einfach tot.
Ja.
Ja, das ist doch verdächtig. Also sie reist dahin, macht sich da scheinbar gar nicht große Gedanken drüber.
Weiß sie da noch nicht?
Okay, gut. Ja. Also die, ihre Vorgängerin ist jedenfalls noch sehr tot und zwar in jungen Jahren. Also die ist jetzt nicht an Altersschwäche gestorben. Gut, sie kommt an auf diesem Landgut und lernt dort zunächst einmal die Nichte kennen, die Flora, die dort im Moment unter der Obhut der Mrs. Gross steht. Die ist 8 Jahre alt, die Mrs. Gross ist schon ein bisschen älter. Die Haushälterin, die übernimmt das jetzt mal kommissarisch, bis die eigentliche Erzieherin da ist. Zwischen denen besteht schon ein sozialer großer Unterschied, war mein Eindruck. Also diese Gouvernante, die da jetzt kommt, die Junge, die wird die Führung übernehmen in dem Haus. Da ist sie auch stolz drauf, empfindet sie auch so, dass sie dieses große Haus da führen darf. Und sie braucht, wie wir gleich sehen werden, zwar diese Haushälterin, aber es ist auch ein klarer Standesunterschied zwischen den beiden. Von dieser Flora ist sie total begeistert. Ein so hübsches Kind und so ihr zugetan und so wunderbar. Und sie freut sich eigentlich schon jetzt dann auf den Bruder zu sehen, der vom Internat zurückkommen wird, muss dann aber feststellen, dass da die erste Trübung in die Idylle kommt. Sie bekommt nämlich einen Brief zugeschickt via des Auftraggebers von der Schule.
Also er kriegt einen Brief und der Brief der Schule ist nicht geöffnet.
Genau. Und der Auftraggeber sagt, hier mach du das Ding auf, ich will davon nichts wissen. Und wehe, du meldest dich bei mir. Und in dem Brief steht, der Miles, so heißt der Neffe, 10 Jahre alt, darf nach den Sommerferien nicht zurück auf die Schule kommen. Er ist der Schule verwiesen. Wegen unanständigen Verhaltens.
Steht er? Unanständiges Verhalten? Da steht einfach, er ist nicht tragbar.
Ja, kann sein.
Irgendwie. Ja. Also wir erfahren eigentlich nichts.
Genau, wir erfahren auf jeden Fall nicht, was er getan hat. Ja. Das ist wichtig. Und sie ist natürlich erschrocken und geht jetzt auf die Haushälterin zu. Was kommt denn da jetzt auf mich zu für ein Junge? Das ist ja ganz furchtbar. Und die Mrs. Gross beruhigt sie aber und sagt, sie werden sehen, wenn sie von der Flora hingerissen sind, dann werden sie erst recht hingerissen sein von ihrem Bruder. Und da hast du jetzt eine Stelle dabei, wo wir diesen Miles durch die Brille der jungen Erzieherin das erste Mal sehen und kennenlernen.
Genau, mit ihr zusammen. Sie holt ihn am Bahnhof ab.
Genau, und mit den Erwartungen, auweia, was ist mit diesem Jungen los, der nicht auf die Schule zurück darf?
Er war unglaublich schön und Mrs. Gross hatte es getroffen. Durch seine Gegenwart wurde alles hinweggefegt, außer einer Art leidenschaftlicher Zärtlichkeit für ihn. Was ihm damals und dort mein Herz gewann, war etwas Göttergleiches, das ich im selben Maß sonst niemals bei einem Kind gefunden habe. Seine unbeschreibliche nette Art, die nichts auf der Welt kannte als Liebe. Unmöglich hätte man einen schlechten Ruf mit größerer Anmut der Unschuld tragen können. Da stoppe ich mal.
Du hast den Abschnitt ausgesucht und fandest es wichtig, dass wir uns diesen Blick der Erzieherin auf den Miles angucken. Warum?
Weil sie religiöse Vokabeln dafür benutzt, dass er was Göttergleiches habe. Später heißt es ein Engel, Cherubin. Also sie hat dieses ganze religiöse Pathos, möchte ich fast sagen, wenn sie die Kinder sieht. Und sie hat immer auch so ein Vokabular dabei, wo es in die Erotik geht. Also diese eine Art leidenschaftlicher Zärtlichkeit für sie. Und die Schönheit. Die Schönheit, ja. Also sie war vom Blitz getroffen. Und diese erotisch aufgeladenen Vokabular-Situationen, die kommen auch immer wieder, wo sie diese Küsserei immer wieder und so. Also wo ich denke, interessant.
Mhm. Ja, ist schon eigentümlich. Mir ist das auch aufgefallen, also da häuft sich das Vokabular von engelsgleich, von göttlich und vor allen Dingen rein. Also so eine Fixierung auf die Reinheit der Kinder, die kein Falsch haben können. Und man fragt sich ein bisschen, also kann das mit einem Blick eigentlich erledigt sein? Also ich sehe ein Kind an einem Bahnhof stehen und weiß sofort, der kann nie in seinem Leben irgendwas Schlechtes getan haben. Irgendwie. Also ein bisschen überreizt.
Also die werden von Anfang an übermäßig idealisiert, ja, die Kinder. Genau. Und weißt du, da ist mir gekommen, da fiel mir Charles Dickens ein.
Aha.
Da kommen ja immer Kinder vor in seinen Romanen. Und das sind aber immer, die leben alle in einer kinderfeindlichen Welt, die werden ausgenutzt, die werden wie kleine Erwachsene behandelt, die werden, ja, also haben immer eigentlich und sind auch durchtrieben, bleibt ihnen nichts anderes. Und das hier stellt eine vollkommene Gegenwelt dazu.
Die sind ja auch völlig isoliert. Das bewegt sich ja alles wie in so einem schalldichten Raum, die ganze Erzählung. Sie kommt auf diesen Ort, Bly heißt dieses Haus. Dort lernen wir die Haushälterin kennen, die beiden Kinder. Es gibt irgendwie Angestellte, aber von denen spricht nie jemand. Die kommen eigentlich nie vor. Es ist eine Art Kammerspiel.
Ja.
Und sie kommen da nicht raus. Niemand kommt da rein. Mhm. Sie dürfen ja keinen Kontakt aufbauen, auch zu dem Onkel. deswegen, ne, also ganz anders als bei Chassin. Ja, sie sind in der Blase. Chassin ist ein Großstadtroman. Mhm. Und hier alles so ganz abgeschottet und irgendwie, ja, genau.
Und klemmend. Und vielleicht können wir an der Stelle auch noch hinzufügen, diese Kinder, die geistern jetzt eigentlich so durch. Wir kriegen sie mitgeteilt aus ihrer Sicht, mit ihrer Brille. Und die werden überhaupt ganz lange nicht aktiv, bis wir die überhaupt erstmal sprechen hören. Bis es da Sätze und Dialoge gibt.
Ja.
Also
ja.
Das ist nur dieses...
So ein Bild.
Die Anbetung, genau.
Ein heiliges Bild.
Ja, ja. Genau.
Also sie begeistert sich für diese beiden Kinder, idealisiert sie. Und dann kommt der erste Bruch in diese Idylle. Sie ist ja auch ganz stolz, dass sie dieses Haus da führt. Als sie eines Abends sich ergeht auf ihrem, möchte ich fast sagen, Grundstück. Und jetzt nach einem Spaziergang durch den Park zum Haus zurückmarschiert. Und dort plötzlich mit einem ganz komischen Gefühl einen Mann auf einem Turm dieses Hauses stehen sieht. Und diese Stelle lese ich mal vor, denn es ist eine erste Erscheinung von etwas, was sich wiederholen wird. Der Mann stand in der vom Haus weiter entfernten Ecke des Turms, vollkommen aufrecht, wie mir auffiel, die Hände auf die Brüstung gestützt. So sah ich ihn vor mir, wie ich jetzt die Buchstaben vor mir sehe, mit denen ich diese Seite fülle. Dann, gerade so, als wollte er dem Schauspiel zusätzliche Spannung verleihen, wechselte er langsam seinen Standort, begab sich, mich die ganze Zeit über fest im Blick behaltend, in die gegenüberliegende Ecke der Plattform. Ja, ich spürte ganz genau, dass er mich während dieses Platzwechsels keine Sekunde aus den Augen ließ. Und ich sehe noch vor mir, wie sich dabei seine Hand von einer Zinne zur nächsten bewegte. In der anderen Ecke blieb er erneut stehen, allerdings weniger lang, und selbst als er sich zum Gehen wandte, starrte er mich noch herausfordernd an. Er entfernte sich, das war alles, was ich wusste. Diese Erscheinung ist ihr eigenartig, sie hat ein unheimliches Gefühl dabei, aber sie weiß noch nicht richtig einzuordnen. Es ist jedenfalls niemand, der in dieses Haus gehört, das merkt sie gleich. Und jetzt verschweigt sie aber zunächst mal diese Erscheinung ihrer Leidensgenossin, wie sie später herausstellt, nämlich dieser Haushälterin. Sie sagt erstmal gar nichts, bis es zu einer zweiten Erscheinung kommt, die mindestens genauso gruselig ist und den gleichen Mann ihr zeigt. Sie sieht ihn durch ein Fenster und als sie rennt dann raus, will den irgendwie sehen, festhalten, wie auch immer, und dann ist er plötzlich weg. Und sie stellt fest, die Haushälterin weiß davon gar nichts. Aber als sie ihn beschreibt, kommt er dieser Haushälterin ganz bekannt vor. Nämlich?
Mr. Quint.
Mr. Quint. Ein früherer Kammerdiener des Onkels, der in diesem Haushalt mitgelebt hat, allerdings tot ist. Und das ist natürlich ein Schock. Sie wird mit einem Mal klar, sie sieht einen Geist. Und dabei bleibt es nicht.
Und es wird ja dann dadurch glaubwürdig, weil sie kann ja die Kleidung, die kann das Aussehen beschreiben. Und Mrs. Crowe sagt, ja, das ist ja ganz klar.
Ja, also sie hat natürlich kein Bild von diesem Mann vorher, aber sie kann ihn beschreiben. Die andere erkennt ihn wieder, wie so ein Phantombild sozusagen.
Also diese Geisterbegegnung glaubwürdig.
Und dann passiert bei dieser Vision noch etwas. Sie sieht den nicht nur, sondern sie hat den Eindruck, der guckt nicht nur mich an, sondern der guckt hier in dem Raum links und rechts, der sucht was. Und so geht es jetzt ganz oft bei diesen Erscheinungen. Sie weiß auch sofort, was der sucht. Ohne dass jemand das sagt oder dass der das sagt.
Die Kinder.
Die Kinder. Genau. Und zwar ganz speziell den Miles, den Jungen. Sie hat das Gefühl, der sucht den Jungen. Und sie reagiert deshalb auf diese Geistererscheinung mit der Entscheidung, sie muss die schützen, die Kinder. Ja, die armen Kinder, da gibt es einen Geist, der ist hinter denen her, und sie möchte sich wie ein Schutzschild zwischen diesem Geist und die Kinder stellen, und sie benutzt dafür wieder ein religiös aufgeladenes Wort, nämlich Sühnopfer. Als ein Sühnopfer will sie sich aufgeben und will also verhindern, dass dieser Geist Zugriff auf die Kinder bekommt. Es bleibt aber nicht bei dem einen Geist, sondern...
Wir haben ja auch zwei Kinder.
Ja, wir haben zwei Kinder und wir haben zwei Geister. Vielleicht erzählst du mal, was taucht denn da noch auf?
Ja, jetzt taucht die vormalige Gouvernante auf, die Miss Jessel. Und Miss Jessel war ungefähr auch auf dem Stand, also schon ein bisschen gehobener und keine Dienstboten, sondern Gouvernanten, also Gesellschafterinnen auch. Und die ist auch gestorben. Und Miss Jessel war eben für die kleine Flora verantwortlich und Miss De Quint war für den Miles verantwortlich. Und jetzt haben wir also zwei Geister, die offenbar umgehen und ein Auge, ein begehrliches Auge auf die Kinder geworfen hat.
Und bei der zweiten Vision ist die Flora dabei? Also es spielt sich an einem See ab, wo dieses
auftaucht. Vision mit Miss Jessel.
Und das Eigentümliche ist jetzt, sie ist bei der Vision dieser Miss Jessel der Überzeugung, das Kind sieht die, aber gibt es nicht zu. Wenig, was ich da an Anhaltsgründen dafür gefunden habe, aber sie ist sich ganz sicher, dieses Kind sieht.
Kollaboriert quasi mit diesem Geist.
Die stecken unter einer Linie. Ab dem Moment ist sie sich sicher, die Kinder lügen sie an. Die Kinder täuschen sie.
Abgefeimte Schurken.
Ja, plötzlich ändert sich etwas in der Wahrnehmung dieser Kinder. Du hattest am Anfang diese schöne Stelle vorgelesen, angelic, also engelhaft und divine und alles. Und plötzlich werden das, also das Wort fällt nicht, aber so kleine Dämonen oder Teufel, die stecken mit diesen Gespenstern unter einer Decke. Wie reagiert sie jetzt darauf? Ich würde es mal mit Foucault überwachen und strafen nennen. Also sie ist jetzt der Auffassung nicht mehr, sie ist nicht mehr das Schutzschild, sondern sie muss das jetzt überwachen. Sie muss verhindern, dass da der Kontakt zwischen diesen Geistern und den Kindern stattfindet. Das hat zwei Gründe. Einmal hat sie irgendwie Angst, die wollen die vielleicht ins Totenreich locken und denen damit schaden.
Das ist ihre Annahme, ja.
Dazu kommt aber, dass die ganz analog zu dieser Schulgeschichte, wo man nie weiß, was da eigentlich vorgefallen ist, die Haushälterin ihr erzählt, dass diese Miss Jessel und dieser Peter Quint ein Verhältnis hatten, gegen allen gesellschaftlichen Normen.
Grenzen.
Und überhaupt ganz verderbt waren und ganz schlimm. Und du liest und liest das und denkst dir, was haben die denn gemacht?
Ja, die haben die Kinder verdorben.
Ja, aber womit? Man erfährt es nie. Man erfährt es
irgendwie jedenfalls ist es sexuell aufgeladen.
Ja, das sagst du.
Nein, und ich hab auch so eine Stelle gefunden, wo dieser Quint, wo ich da wieder diese merkwürdige, schwüle Erotik spüre. Also sie unterhält sich gerade mit Mrs. Gross und sie fragt nach, dass er nie von ihm gesprochen hat. Also Miles hat nie über Quint gesprochen. Nie, auch nur mit einem Wort. Und sie sagen, dass sie intime Freunde waren? Oh, er nicht, versicherte Mrs. Gross mit Nachdruck. Es war allein Quints Neigung, mit ihm zu spielen, ich meine, ihn zu verziehen. Sie überlegte einen Moment, dann fügte sie hinzu. Quint war viel zu freizügig. Dies verursachte mir durch die unmittelbare Vorstellung seines Gesichts, eines derartigen Gesichts, eine plötzliche Übelkeit vor lauter Ekel. Zu freizügig mit meinem Kleinen.
Mit meinem. Mhm. Das kommt öfter in der Erzählung. Meine Kinder, mein Miles. Ja. Verdächtig. Aber ja, also da spielt natürlich, da könnte man sich so eine pädophile Homoerotik irgendwie vorstellen, dass die da angespielt wird. Da, wo deine Übersetzung freizügig sagt, steht meines Erachtens im Englischen einfach free. Mhm. Und ich glaube, dass das unabsichtlich, absichtlich, ich weiß es nicht, es ist jedenfalls meines Erachtens doppeldeutig. Mhm. Free kann auch eine soziale Kategorie sein. Ja. Er nimmt sich zu viel raus. Mhm. Ja, also der darf eigentlich nicht so umgehen mit der Herrschaft. Ja, so sind die Kinder sind ja trotzdem Herrschaften für jemanden und er ist ein gemeiner Mann. Mhm. Er ist nicht mal mehr auf der Ebene einer Gouvernante, sondern mehr so wie die Haushälterin. Und dieses Free, er geht mit dem eigentlich zu lässig um. Das kann auch so, aber ich finde es auch gerechtfertigt, das so zu übersetzen, denn klar, es ist immer eine Möglichkeit, dass da irgendwas angespielt wird, weil Ekel ist schon eine Kategorie, die mit sozialen Grenzen.
Das ist nicht nur das Pferd nehmen und draußen rumtoben.
Ja, würde ich auch denken.
Aber stimmt, da haben wir wieder den Salat. Wenn man eine Übersetzung liest, muss man immer damit rechnen, dass da andere Möglichkeiten auch gewesen
sind. Ja, aber gute Übersetzer haben halt die Aufgabe, ein bisschen mitzuinterpretieren, das ist sogar. Sonst wird es steril. Okay. Okay, also es ändert sich jetzt etwas dadurch, dass sie das Gefühl hat, diese Kinder haben einen Pakt mit diesen Geistern. Die wollen gerade, die suchen die geradezu. Es gibt so eine ganz eigentümliche nächtliche Episode. Sie hört irgendwas im Haus. Dann merkt sie, sie schläft in einem Zimmer mit der Flora. Die ist auf dem Balkon, die guckt raus. Und sie ist sich sicher, da draußen steht jetzt die Miss Jessel oder der Peter Quint und so und rennt in ein anderes Zimmer des Hauses, um von da aus zu sehen, wer da draußen steht. Und sie stellt fest, wer steht da?
Miles, der kleine Bruder, der große Bruder.
Der große Bruder steht da mitten auf der Wiese und guckt auf den Turm hoch, woraus sie wieder schließt. Da oben steht wahrscheinlich der Peter Quint. So. Also ist es alles ganz verworren und verquer. Sie gewinnt auch den Eindruck nicht nur, dass die Kinder unter einer Decke mit diesen Geistern stecken, sondern dass sie auch sie an der Nase rumführen. Mhm. Es gibt so eine schöne Stelle, wo es heißt, die haben mit mir gespielt, die fangen an mit mir zu spielen, die reden so untereinander über mich. Die werden wie so Marionettenspieler, die meine Verletzlichkeit und meine Ausgesetztheit dieser Situation ausnutzen.
Und sie glaubt sich von ihnen auch manipuliert,
ja.
Weil wenn dann Miles sagt, soll ich ihnen noch ein bisschen was vorspielen, und dann wird sie so döselig und hört ihrem Klavierspielen zu und merkt, irgendwann Flora ist weg.
Ja.
Und argwöhnt, dass er sie eigentlich ja nur abgelenkt hat. Ja.
Und da ging es mir beim Lesen einfach so, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, was unheimlicher ist. Die Geister, die sind schon unheimlich. Ich finde, das macht er schön. Kriegen wir ein bisschen Gänsehaut, wenn die auftauchen. Mhm. Aber irgendwie noch gruseliger ist dieses sich belauern, dieses hineinlesen in das, was die anderen machen. Da spielen ja super supernaturale, übernatürliche Sachen gar keine Rolle. Da geht es nur um soziales Miteinander. Ständig, die flüstert doch jetzt mit dem und das macht er doch aus Absicht und so weiter. Und das ist mindestens genauso gruselig wie diese ganze Geisterschiene, oder? Kannst nicht.
Doch, und zumal das dann aber auch immer wieder auch so changiert, und dann ist sie ihnen wieder ganz zugetan, ja. Und dann werden sie wieder mit Küssen überladen.
Ja, total.
Und man merkt, also wenn man jetzt mal den Blickwinkel, die Perspektive von unserem Miss verlässt und auf die Kinder von den Kindern aussieht, dann merkt man, dass die einem sehr merkwürdig vorkommen kann, diese gute Miss.
Absolut, die wird sehr verdächtig. Die Kinder auch, also man versucht so ein bisschen rauszufinden, woher kommt hier eigentlich das Übel. Und das finde ich eine der brillanten Sachen in dieser Erzählung. Henry James gibt uns keine wasserdichte Lösung.
Null.
Null. Also du wirst nie rausfinden, ich habe es jetzt das zweite Mal gelesen innerhalb kürzester Zeit und muss sagen, ich weiß, kann immer noch nicht sagen, wer hier Recht hat, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach das Tolle an der Erzählung.
Und was er auch so hinreißend macht, sind diese Leerstellen. Du kriegst wahnsinnig viel nicht erzählt.
Ja.
Also wir wissen bis zum Schluss nicht, was hat denn der Miles auf dieser Schule gemacht?
Ja, das kommt eigentlich nie raus.
Nein.
Und das war auch meine Überlegung. Das Ungesagte ist eigentlich der Raum, in dem diese Gespenster leben. Denn das Ungesagte ist wie eine Riesenprojektionsfläche, auf die wir auch als Leser unsere Fantasien werfen. Was ist denn da geschehen zwischen dem Peter Quint und dem Jungen? Was ist denn geschehen zwischen dem Quint und dieser Jessel? Warum sollen die so verderbt sein? Dann heißt es, der Peter Quint ist auch zu Tode gekommen. Ja, der hätte unglaubliche Laster gehabt. Wird aber auch nicht gesagt, was das ist.
Und wir wissen auch nicht, wie beide zu Tode gekommen sind.
Nee, so genau erfahren. Ja, genau. Und diese ganzen Leerstellen, die machen so dieses irgendwie Unheimliche der Geschichte auch aus.
Ja. Und eigentlich sind wir ja jetzt am Schluss angekommen, weil den musst du jetzt aber noch zu Ende bringen.
Ja, jetzt kommt die Katastrophe, also, das Ende. Und ich werde dir jetzt eines zumuten, Maria, obwohl wir den Pakt haben bei Klassikern, kümmern wir uns ums Thema Spoiler nicht. Aber mir ist es so ein Anliegen, dass Leute diese fantastische Geschichte lesen. Ich würde gerne ganz das Ende nicht erzählen.
Mhm.
Weil ich finde es auch nicht nötig, um die Brillanz der Erzählung zu besprechen, dass man sagt, wie es am Ende wirklich endet. Sondern das würde ich mal sagen, dafür müssen die Leute dann wirklich selber lesen.
Echt?
Damit sie wissen.
So, ich hätte so gern über den gesprochen.
Also, es endet damit, dass, du hast es schon angedeutet, der Miles spielt ein Klavierstück, sie schläft ein. Eigentlich muss sie ja ständig überwachen. Sie muss ständig wissen, wo die Kinder sind. Und prompt passiert es, Flora verschwindet. Sie suchen sie überall. Sie ist mit der Haushälterin im Schlepptau unterwegs auf dem Grundstück. Und sie gehen zu dem See, wo zuerst auch diese Miss Jessel erschienen war. Und sie weiß auch schon vorher, nein, natürlich, es ist wieder, die Geister sind wieder da. Und die unterhalten sich jetzt wieder und hacken da irgendwas aus. Und sie kommt dorthin, das Kind steht dort, sie erreichen das Kind, das da wie unschuldig in der Gegend rumsteht. Und dann kommt es natürlich dazu, Miss Jessel taucht auf der anderen Seite des Sees aus. Sie sieht sie sofort und geht jetzt mit der Miss Gross auf das Kind zu und freut sich geradezu darauf. Jetzt kriegt auch die Mrs. Gross den Beweis, was hier los ist und dass dieses Kind mit diesen Geistern unter einer Decke steckt. Und folgendermaßen wird es erzählt, wie sie jetzt auf dieses Kind blickt bei dieser Geistervision. Unser Auftauchen hatte sie, also Flora, gewarnt. Sie war auf der Hut und würde jede verräterische Reaktion unterdrücken. Dementsprechend erschütterte mich schon das erste Anzeichen jenes Verhaltens, mit dem ich ganz und gar nicht gerechnet hatte. Zu sehen, wie sie, ohne ihr rosiges Gesichtchen dabei zu verziehen, nicht einmal vorgab, in die Richtung der gespenstischen Frauengestalt zu blicken. Das war ein Schlag, der die kleine Flora für mich in gewisser Weise selbst zu einem unheilvollen Wesen machte. Ihre Kaltblütigkeit verschlug mir den Atem. Denn meine Gewissheit, dass sie die Erscheinung sehr wohl sah, war nie größer gewesen als in eben jenem Augenblick. Dann rief ich sie, in dem unwillkürlichen Bedürfnis, mich zu verteidigen, in leidenschaftlichem Ton als Zeugin an. »Da ist sie, du unseliges kleines Ding! Da, da, da! Und du kennst sie so gut, wie du mich kennst!« Erst kurz zuvor hatte ich zu Mrs. Gross gesagt, in solchen Momenten sei Flora kein Kind mehr, sondern eine uralte Frau. Und meine Beschreibung hätte nicht eindrucksvoller bestätigt werden können, als durch die Art, wie die Miene der Kleinen, obgleich sie um alles wusste, anstatt ein Zeichen des Einlenkens oder Eingeständnisses erkennen zu lassen, mir gegenüber immer größeres, ja plötzlich ganz entschiedenes Missfallen ausdrückte. Tja, also sie weiß ganz genau Bescheid, die Gouvernante. Dieses kleine Mädchen sieht natürlich den Geist. Sie spielt natürlich vor, dass sie den Geist nicht sieht. Und jetzt fängt sie an, diese Gouvernante wirklich zu fürchten und zu hassen. Sie sagt, sie will sie nie mehr sehen. Mrs. Gross muss mit ihr weg von ihr. Sie bricht zusammen, diese Erzieherin, und darf die auch gar nicht mehr sehen, die Flora. Die sagt, verweigert komplett jeden Kontakt zu ihr.
Schläft jetzt bei Mrs. Gross, ja, und mit den Hausangestellten in der Küche bleibt sie jetzt.
Und die Gouvernante entschließt sich jetzt, also sie bleibt in völliger Kontrolle, ist interessant. Sie sagt, wie es jetzt weitergeht, sagt zu Miss Cross, also sie nehmen jetzt die Flora, sie fahren zu dem Onkel weg und sie lassen mich jetzt mit Miles hier alleine, denn ich weiß ganz genau, den kriege ich jetzt soweit, mir zu gestehen, was hier läuft.
Den kann ich retten.
Den kann ich retten. Und ihre Vorstellung ist also irgendwie, wenn der zugibt, dass er im Kontakt zu diesem Geist steht, zu dem Peter Quint, dann kann sie ihn irgendwie befreien davon. Und so endet das Ganze in einer Szene in der Bibliothek, glaube ich, oder in einem Esszimmer irgendwie dort, wo dieser Peter Quint auch das erste Mal erschienen war und sie versucht, das Geständnis von Miles zu bekommen. Und wie es dann tatsächlich ganz endet, das lasse ich offen. Dafür muss man es selber lesen.
Okay.
Ich finde, man kann trotzdem darüber sprechen, warum diese Erzählung mich begeistert hat und ich glaube, dich auch.
Lass uns doch mal, bevor wir das tun, würde ich gerne mit dir noch über den Titel sprechen.
Mhm.
Du sagst, The Turn of the Screw ist Englisch, ist eine Redewendung, wofür?
Für einen zunehmenden Druck. Ja, also eine Schraube wird angezogen und dadurch wird ein Druck erhöht.
So, also bei uns könnte man auch sagen, das Anziehen der Schraube. So, ja. Sie setzt ihm Daumenschrauben an beispielsweise, um Geständnisse zu kriegen.
Ja,
in dem Sinn.
Genau. Oder für sie selber wird diese Situation immer belastender. Also es steigert sich, ein Druck steigert sich in dieser Situation. Manche übersetzen es das Durchdrehen der Schraube.
Ja, so heißt es bei mir.
Deine Übersetzung durchdrehen?
Ja.
Ja, genau, weil es dann auch wirklich gegen Ende natürlich die Fassung verliert, die ganze Geschichte und sie als Protagonistin?
Also ich habe selten so lange über einen Titel nachgedacht und habe dann auch geguckt, in welchen Übersetzungen das so rumläuft. Das
nachgedacht im Sinne von, wie du es übersetzen
willst, was bedeuten soll. Durch den Drehen der Schraube, das ist ja entweder, man überdreht sie und dann ist das Gewinde ja so, dass es eigentlich gar nicht mehr greift. Ne? Dann läuft es ja leer.
Ja.
Oder? So ist es doch.
Ja.
Und wie sie angeht, also sie wird überdreht, damit es dann in dieses leere Gewinde, dass es dann irgendwie nicht mehr greift.
Ja, also die Formulierung kommt zweimal im Text vor.
Ja.
Einmal mitten in der Erzählung, du hast es, ich kann kurz sagen, wo es das erste Mal vorkommt, nämlich in der Rahmenerzählung. Es gibt eine Rahmenerzählung, wobei Rahmen nicht das richtige Wort ist, denn dieser Rahmen schließt nie. Aber die Geschichte wird wie so häufig bei klassischer Literatur von jemandem erzählt. Oder sitzen sie zusammen an einem Lagerfeuer und jemand erzählt eine Geistergeschichte, in der ein Kind vorkommt. Und dann fragt derjenige, der diese Geschichte überliefert, wie wäre es denn, wenn man eine Geschichte hätte, in der zwei Kinder vorkommen?
Dann ist nämlich die Wirkung doppelt so hoch zu schrauben.
Ja, so heißt es bei dir. Mhm. Genau, und im Englischen heißt es irgendwie, ich sag's jetzt frei, that would be a turn of the screw. Okay. Also das wäre nochmal ein Anziehen, nochmal so ein weiter Drehen einer Schraube, noch enger machen der ganzen oder druckvoller machen der ganzen.
Mhm. Ja. Und dann kommt es nochmal ganz am Ende, als sie sozusagen ihre Augen auf diese Wahrheit, also auf dieses Geständnis von Miles, sagt sie: Ich konnte überhaupt nur Erfolg haben, wenn ich die Natur in mein Vertrauen und meine Berechnung mit einbezog, indem ich meine ungeheure Feuerprobe als Vorstoß in einen freilich ungewöhnlichen und unerfreulichen Bereich ansah, schließlich aber, um einen untadeligen Eindruck zu bewahren, lediglich eine weitere Drehung der Schraube normaler menschlicher Rechtschaffenheit nötig hatte. Also sie ist die Aktive, die Schraube anzieht.
Wie so in einem Verhör.
Ja.
Ja? Wie so ein Detektiv, genau. Der weiß, genau jetzt muss ich noch eins weiter drehen, dann kriege ich das Geständnis.
Also ist sie einerseits, und das ist ja auch wieder ambivalent, sie ist einerseits diejenige, die Schraube anzieht bei den Kindern, aber sie hat vielleicht irgendwie auch eine Locker.
Ja, das kann man sagen. Sie hat vielleicht eine Locker. Ich würde mal sagen, lass uns doch mal drauf gucken, was das eigentlich für eine Geschichte ist. Mhm. Es ist irgendwie Gothic, es ist irgendwie Grusel, okay. Ich würde sagen, man kann die Geschichte, das wäre mein Vorschlag, ich bin mal gespannt, wofür du dich am ehesten entscheidest. Ich würde sagen, man kann diese Geschichte überzeugend auf drei Ebenen lesen. Man kann sie als eine Geister- und Gespenstergeschichte lesen und sie funktioniert durchgehend. Also, wenn ich sage, hier geht es um übernatürliche Phänomene, um Paranormales, dann kann ich die Geschichte so lesen. Es gibt nirgendwo eine Lücke, wo man plötzlich sagt, aha, nee, ist eigentlich alles gar nicht so. Funktioniert.
Ja.
So, dann funktioniert es auf der Ebene einer Psychopathologie, also einer psychischen Krankheitsgeschichte. Da dreht jemand durch. Mhm. Ja, so. Und da geht es um verdrängte Erotik. Da geht es irgendwie um auch eine Traumatisierung dieser Kinder. Die sind Waisen, ihre Erzieherin ist tot, ihr bester Freund ist tot. Also sie sind ständig in Todesnähe und irgendwie macht das ja auch was mit denen und vielleicht mit den Menschen um sie rum. Es ist eine junge Frau, die einen unglaublichen Ehrgeiz hat. Das hatten wir schon auf ihrer ersten Stelle. Will sich beweisen, will heroisch sein, will die Kinder retten und wird irgendwie vielleicht auch Opfer dieser ganzen komischen Situation da, die ja, also nicht nur sie ist schräg, schon dieser Junggeselle, der sie anstellt, ist ja überaus schräg.
Ja? Der Onkel.
Hm. Genau. Also das wäre die psychopathologische Lesart, funktioniert auch 1a. Und ich finde, man kann es auch lesen als eine Studie über moralische Überreiztheit, über die Vorstellung, der Mensch solle absolut rein sein, ohne jeden Fehler, ohne jedes Böses. Denn so blickt sie diese Kinder an, erst sind die völlig rein und sobald sie rausfindet, irgendwas stimmt hier nicht, verliert sie irgendwie jede Kontrolle.
Also ja, aber dann ist sie wahrscheinlich Christenmensch genug als Pfarrerstochter, dass sie sofort wieder in die Bresche springt und doch wieder in diesen Aktionismus gerät, sie schützen zu müssen.
Genau, aber wovor eigentlich ist die Frage? Und sobald sie das Gefühl hat, und das fand ich, das ist mir so aufgefallen, in dem Moment, wo sie den Eindruck bekommt, die Kinder sind Mitwisser, in dem Moment sind die bei ihr durchgefallen. Also die sieht plötzlich in ihren Gesichtern eine Hässlichkeit zwischendurch. Also es changiert, wie du sagst, schillert immer wieder. Aber ich dachte, das ist wirklich also uncalled for, wie man denkt. Das hat eigentlich keine Grundlage. Warum sollen die plötzlich solche Dämonen sein? Da scheint mir so ein totales Schwarz-Weiß, so ein moralischer Rigorismus am Werk zu sein. Ich sage, Menschen sind entweder komplett gut oder sie sind schreckliche Teufel. Verstehst du so ein bisschen?
Ja, also wir wissen, dass sie ganz am Anfang schon auf dem Podest stehen, diese Kinder, und dass diese Idealisierung irgendwann zusammenkrachen muss. Ja. Und wenn man es am Schluss dann auch aus der Perspektive der Kinder liest, weil da treten sie ja auf, da sagen sie Sachen, da sagt Flora, wie sehr sie sich vor ihr fürchtet, da sagt Miles an irgendeiner Stelle, wir dürfen ihr nicht missfallen, wir wollen sie nicht verärgern. Also wo man merkt, auch bei dem kleinen Jungen, die gehen auf Eiern, auf rohen Eiern.
Ja, die sind Hab-Acht-Stellung vor.
Ja, und das ist dann auch wieder interessant, weil damit wird sie uns gezeigt als diese Unberechenbare. Und es gibt, glaube ich, in dieser Geschichte keine Eindeutigkeit. Man kann sich nicht auf eins festlegen.
Nee. Und das macht aber Spaß.
Ja, das ist großartig. Ja. Ich habe mich so oft dabei ertappt, wie ich immer wieder zurückgeblättert habe und dachte, ah, ich habe was vergessen, ich habe was überlesen. Und dann war da aber keine Erklärung.
Ja, ja.
Und ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Buch, wenn man auch wenn man keine Lust auf Geistergeschichten hat, dann ist man hier trotzdem gut beheimatet.
Ja, finde ich auch absolut.
Er ist ein ganz großartiger und mich hat er auch an Kafka erinnert mit dieser Uneindeutigkeit, mit dieser Ambiguität, die da immer wieder auch in den einzelnen Figuren aufleuchten darf.
Und ich finde, die ganze Erzählung, vielleicht will ich damit auch ein bisschen Lust machen, sich das tatsächlich selber mal zu geben, die hat was total Filmisches. Also ich konnte diese Szenen, hatte die total vor Augen, vor allem die Geistererscheinungen. Es wurde 10-mal verfilmt. Also das finde ich schon echt viel, auch in Serien. Jetzt gab es nochmal eine Netflix-Serie, die ist aber auch sehr verändert, also war auch so freiere Adaption. Aber dieses Motiv von diesem Kammerspiel, zwei unschuldige Kinder, die plötzlich so suspekt werden und das eigentlich Unschuldige sich plötzlich als verderbt, so, das hat natürlich eine unglaubliche Suggestivität, das Ganze. Und diese filmische Qualität hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass es so oft verfilmt wurde.
Mm. Und erinnert es dich nicht auch an Shining von Kubrick? Also wo aufgrund dieser isolierten Situation, total, wenig Personen, diese arme Miss hat nie ein Korrektiv, die Mrs. Gross ist ihrer
so rein in so
Verbalität und ihrer Ausdrucksfähigkeit gar nicht gewachsen und sagt, ja, Miss, sie machen das,
Bestätigt sie, Miss.
Und das, damit spielt sie auch, die manipuliert sie, das gibt sie auch offen zu. Und dann auch dieses von dieser Rebecca de Maurier, diese Daphne de Maurier.
Rebecca ist das Buch, das habe ich nicht gelesen, das kenne ich nicht.
Und das ist auch so, also das ist dieses auf dem Landgut in einem rauen England, so diese, den Wetter spielen hier eine Rolle, das fahle Licht, also diese Natur, es ist alles irgendwie abgedunkelt.
Mhm, total.
Und da entsteht natürlich irgendwie auch so eine
beklemmende Atmosphäre.
Unsere Miss beschreibt ja auch ihre unglaubliche Fantasie, die sie hat.
Ja.
Ist ja ganz stolz drauf.
Ja, sie und das finde ich aber auch stark, anders als die Parallele, die ich vielleicht am stärksten in der deutschen Literatur sehen würde, den Sandmann. Der hat ja auch so eine Doppelbödigkeit. Da gibt es wenig Selbstbewusstsein der Figur für die eigene psychische Gefährdung. Und das ist hier anders.
Das ist hier anders.
Die weiß ganz genau, dass sie irgendwie an so am Rande steht und hofft es immer zu beweisen, dass es doch anders ist und ist aber selber unsicher. Also das macht es, finde ich, fast noch ein bisschen ambivalenter als diese Geschichte bei Hoffmann, oder?
Ja, und dann durch den Rahmen, der ja hinten quasi wegfällt, im Rahmen vorne kriegen wir auch ein Leumundszeugnis über sie. Also der Mensch, der uns diese Geschichte bringt, an diesem Heiligabend, an Weihnachten, am Kaminfeuer, der spricht ihren ganz guten Leumund aus. Er sagt, er hat sie kennengelernt, sie hätten sich wunderbar verstanden.
Seine Gouvernante?
Nee, die seiner Schwester. Also er hat sie da kennengelernt, weil sie dort gearbeitet hat, und zwar danach. Und das hat mich auch stutzig gemacht, wenn man sich den Schluss genauer betrachtet, dann dachte man, ah ja, genau, also es geht weiter, sie wird eine nächste Arbeitsstelle haben.
Ja.
Sie ist,
also vom Rahmen her muss man das annehmen.
Muss
sie danach weiter arbeiten.
Ja, ja, weil da hat er sie nämlich kennengelernt.
Genau, und zwar, Achtung, 10 Jahre älter als er.
Ja.
Genau wie in der Ausgangskonstellation der Geschichte. Und er lernt sie kennen, nachdem er aus der Schule nach Hause kommt.
Ja.
Und er verliebt sich in sie. Das ist offensichtlich in dieser Rahmenerzählung. Also auch da ist zwischen den beiden irgendwas, gell? Ganz eindeutig. Also ich würde sagen, da legt schon Henry James ganz klar diese Spur, dass da irgendwie immer so eine Konnotation, wobei es halt ein bisschen unproblematischer in der Rahmenerzählung ist, wo er wahrscheinlich 20 und sie 30 ist oder irgend sowas. Während in der Haupterzählung ist das ein 10-jähriges Kind.
Würdest du sagen, aber diese Frage erübrigt sich heute.
Weil so wie wir geschwärmt haben, ob man das empfehlen würde.
Quatsch.
Ja. Also natürlich würden wir diese Erzählung unbedingt empfehlen. Vielleicht wäre eher die Frage, soll man von Henry James außerdem noch was lesen? Denn er hat ja sonst ganz anders geschrieben als hier.
Ja, also schwer zu erzählen, schwer zu sagen. Also ich finde, wir lassen die Hörer mündig sein und sollten sie hier andocken und Lust haben auf was, was anders ist, dann gäbe es da noch das Porträt einer Dame.
Mhm. Mhm.
Und ansonsten kann man ja auch mal so rumsuchen und gucken, welche Inhalte einen ansprechen.
Also er war ein Vielschreiber. Er hat unglaublich viel geschrieben. Es gibt viele Romane, viele Kurzgeschichten. Und falls man den gruseligen Henry James dann noch weiter entdecken will, bei Penguin in der englischen habe ich Turn of the Screw and Other Ghost Stories als Ausgabe. Das heißt, er hat noch mehrere Geschichten geschrieben. Ich glaube, dass man schon sagen kann, Turn of the Screw ist die absolut brillanteste. Aber es ist nicht die einzige, wo man sich ein bisschen gruseln kann bei ihm.
Ja, und dann gibt es noch eine, wo auch ein kleines Mädchen vorkommt, was Maisie wusste.
Ist da auch drin, genau.
Mhm. Und wenn man jetzt sich Miles und Flora anguckt, dann ist es nicht uninteressant. Und die Maisie ist auf einem sehr realistischen Boden und da geht es auch um Missbräuchlichkeiten, aber auf Vernachlässigungsebene. Und das ist auch ganz interessant und das finde ich hochmodern, aktuell.
Gut, also wir empfehlen es.
Ja.
Das war der Klassikerclub für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.